Looking back over the years and whatever else that appears, I remember I cried when my father died, never wishing to hide the tears. And at 65 years old, my mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. When she passed away, I cried and cried all day, alone again, naturally. Alone again, naturally. Alone again.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute die dritte von 15 Folgen aus dem Roman Perspektiven von Laurent Binet in der Übersetzung von Christian Wachinger. Perspektiven nimmt uns mit ins Florenz der Renaissance. Hier spielen sich Dramen ab, politische, religiöse, private und künstlerische. Der Papst zum Beispiel hat die Darstellung nackter Körper verboten. Der Maler Pontormo wurde im Januar 1557 tot vor einem seiner Fresken gefunden. In Briefen äußern sich die verschiedensten Personen. Eine Nonne äußert Erleichterung über das Ableben des ehrenlosen Malers nackter Körper. In einem weiteren Briefwechsel spinnt die Königin von Frankreich eine Intrige gegen den Herzog von Florenz. Der Maler Giorgio Vasari ermittelt im Auftrag des Herzogs und der wünscht sich schnellstmöglich Ergebnisse.
Cosimo de Medici, Herzog von Florenz, an Giorgio Vasari.
San Gimignano, den 15. Januar 1557. Ich gehe wohl recht in der Annahme, Signor Giorgio, dass ihr diesen Farbmischer nicht von jedem Verdacht freisprecht, denn nach dem, was ihr mir berichtet, zeugt alles an ihm von Laster und Habgier. Hat er nicht selber zugegeben, wegen einer finanziellen Unstimmigkeit mit Pontormo aneinandergeraten zu sein? Ich will, dass du da noch weiter bohrst, um zu sehen, wohin uns das bringt. Und habt ihr zuallererst mal überprüft, ob in der Wohnung des Malers Geld weggekommen ist? Was sagt Naldini dazu? Je eher wir die Sache hinter uns bringen, desto schneller können wir unsere breit gestreuten Projekte weiterverfolgen. Übrigens kam mir in Pisa ein Gedanke, von dem ich dir unbedingt erzählen muss. Ich möchte dich gern mit umfangreichen Arbeiten am Palazzo dei Cavalieri beauftragen. Und außerdem mit dem Bau einer Kirche, die die Ritter aufnimmt, die ich zur Verteidigung der Christenheit zu versammeln plane. Höre, dass es mein Wille ist, einen Orden zu gründen, der den Namen des heiligen Stephan trägt. Zur Erinnerung an den Sieg über Strozzi, den wir vor 2 Jahren in Marciano davongetragen haben. Am Festtag von Papst Stephan. Gewiss, der Papst müsste überzeugt werden, und das würde so viele Gesandtschaften benötigen, dass ich schon beim Gedanken daran gähnen muss. Aber du weißt ja, mich kann nichts aufhalten, wenn es darum geht, etwas zugunsten der Erhabenheit von Florenz zu bewirken. Und die gleiche Selbstlosigkeit erwarte ich auch von meinen Untertanen. Außerdem, auch wenn man noch so sehr Christi Wort predigt, macht einen das nicht weniger sterblich. Und der Papst ist schon 80. Wie ihr seht, Signor Giorgio, ich habe in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren einiges mit euch vor. Auch kann ich euch nur ermutigen, euch so bald wie möglich bereit zu halten, unseren Farbmischer zu überführen. Sprecht doch mal mit Naldini und erstattet mir Bericht, sobald ich zurück bin. Morgen oder übermorgen, so Gott will.
Piero Strozzi, Marschall von Frankreich, an Catherine de Médicis, Königin von Frankreich.
Ostia, den 15. Januar 1557. Rat findet sich des Nachts, meine liebe kleine Machiavellistin, und in der Stille meines Lagerplatzes, die nur unterbrochen wird durch die Rufe von Käuzchen und Nachtwachen, konnte ich noch einmal in Ruhe über euren genialen Plan nachdenken. Es ist durchaus möglich, dass Aretinos Tod nicht zwingend dagegen spricht, ihn einzusetzen. Ihr fragtet mich, ob ich jemanden weiß, der beherzt genug ist, als Dieb bis ins Vestibül des Herzogs vorzudringen. Und was würdet ihr davon halten, wenn der Mann außerdem genug Mumm hätte, die neue Geißel der Fürsten zu werden? Nun ja, ich kenne so jemanden und ihr, meine Königin, kennt ihn auch. Wenn mir, wie ich doch hoffe, noch ein wenig Einfluss geblieben ist und ein paar Parteigänger in Florenz, werdet ihr bald von ihm hören. Ich traue mir zu, ihm einen Brief zukommen zu lassen, der ihn dafür gewinnt, an unserem kleinen Unterfangen mitzuwirken. Bis dahin, Gott befohlen, Cousine, mein Arm gehört Frankreich, aber mein Herz gehört euch, und das ist gut so, denn es ist ja alles eins.
Agnolo Bronzino an Michelangelo Buonarroti.
Florenz, den 15. Januar 1557. Lieber und hochverehrter Meister, das Schreiben fällt mir schwer. Ich bin noch ganz überwältigt vom Schmerz über den Verlust dessen, der mir zugleich Vater, Bruder und Freund war, der mich die gesamte Malkunst gelehrt und mich damit zu dem gemacht hat, was ich bin, der mich vor der Pest in Sicherheit gebracht hat, indem er mich zu sich nahm, als ich noch ein Kind war, und der mir sein ganzes Leben lang die größte Zuneigung gezeigt hat. Doch ich denke, dass dieses Heftchen in niemandes Händen besser aufgehoben wäre als in den euren. Es handelt sich um eine Art Tagebuch, das Jacopo führte, worin er seine Gesundheit dokumentiert, seine Mahlzeiten, seine Arbeit in San Lorenzo und kleinere Ereignisse, die seine Tage füllten. Der junge Battista Naldini, sein getreuer Lehrling, der ihm ergeben war wie ein Sohn, hat es beim Aufräumen in seiner Schlafkammer gefunden. Da das Heft keine Tatsachen beschreibt, die uns die Ursachen seines Todes erhellen könnten, erachte ich es für unnütz, es Signor Vasari zukommen zu lassen, der nichts damit anfangen könnte bei seinen Ermittlungen, die zur Ergreifung des Mörders führen sollen. So hoffe ich, dass von uns allen ihr euch ein lebendiges Bild von dem bewahrt, der euch zu Recht als seinen Meister achtete und der wohl der Beste war von uns allen, euren Schülern.
Michelangelo Buonarroti an Giorgio Vasari.
Rom, den 18. Januar 1557. Mein lieber Freund Signor Giorgio, der ihr es versteht, mit euren bewundernswerten Schriften den toten Leben einzuhauchen, könntet ihr doch dem armen Pontormo das Seine wiedergeben. Stattdessen hoffe ich, dass ihr ihm zumindest die angemessene Reverenz erweist, indem er, solltet ihr denn, wie man munkelt, den Plan verfolgen, die Liste eurer Viten der berühmtesten Maler, Bildhauer und Architekten fortzusetzen, in einem Folgeband den ihm gebührenden Platz eingeräumt bekommt. Ich muss allerdings ernsthaft befürchten, dass ich das nicht mehr werde lesen können. Denn ich war schon mit einem Bein im Grab. Und jetzt droht Jacopos Tod, der meine Gicht wieder aufflammen lässt und mir damit den Schlaf raubt, mich vollends hineinzustoßen. In der Zwischenzeit lege ich diesem Brief eine Abschrift bei, die ich von dem Tagebuch habe anfertigen lassen, das er in seinen letzten 3 Jahren führte und das Signor Bronzino mir freundlicherweise zugeschickt hat. Es ist wohl nur eine Kleinigkeit, ich blieb aber doch daran hängen, war mir aufgefallen, was ich mir nicht erklären kann. 2-mal erwähnt das Tagebuch, dass der Herzog sich nach San Lorenzo begeben habe, einmal allein, einmal zusammen mit der Herzogin. Ich habe so meine Zweifel, ob Pontormo bei dieser 2-maligen Gelegenheit den fürstlichen Besuchern wirklich den Zutritt zu seiner Baustelle verweigern konnte. Nun aber hattet ihr, lieber Giorgio, mir versichert, dass vor Jacopos gewaltsamem Tod niemand seine Fresken hatte sehen können. Übrigens geht aus dem Tagebuch auch hervor, dass ein gewisser Marco Moro den Chor zumauern ließ und damit San Lorenzo geschlossen habe. Wenn man diesen Marco Moro mitzählt, sind es zusammen mit dem Herzog und der Herzogin mindestens 3 Personen, die vor der Tragödie Zugang zur Baustelle in San Lorenzo hatten. Das bedeutet, dass die Fresken keineswegs jedermann verboten, sondern ganz im Gegenteil, einigen bekannt waren. Vielleicht liegt darin des Rätsels Lösung. Derlei Überlegungen sind wohl nur schlichte Traumgespinste aus der Fantasie eines alten Narren. Und ich bitte euch, sie mir nachzusehen. Aber ihr habt ja um meine Mitwirkung gebeten, und wie ihr seht, verweigere ich sie euch nicht im Rahmen meiner beschränkten Mittel und ungeachtet der Baustelle Petersdom, die mir kaum Luft zum Atmen lässt. Wenn ich ehrlich bin, so ist es nicht nur meine Freundschaft für euch, die mich dazu nötigt, mich für die Sache zu engagieren. Hinzu kommt das Mitleid, das ich mit dem armen Pontormo empfinde. Nicht, dass ich ihn besonders gut gekannt hätte oder länger sein Weggenosse gewesen wäre, denn zu lange schon bin ich in Rom. Doch letztlich empfinde ich für ihn heute mehr als je zuvor eine tiefe Sympathie. Ich habe den Eindruck, dass wir uns ähnlich waren, in unserer zurückgezogenen und skrupulösen Art, und dass er, genau wie ich, all sein Bemühen in seine Kunst legte, zur höheren Ehre Gottes.
Giorgio Vasari an Vincenzo Borghini.
Florenz, den 20. Januar 1557. Und jetzt, als wäre die Sache nicht schon undurchsichtig genug, stellt euch vor, Pontormo hat ein Tagebuch geführt, das der toskanischen Sprache nicht eben zum Ruhm gereicht. Urteilt selber. Montag habe ich irgendeinen Brief geschrieben und hat mein Durchfall begonnen. Dienstag einen Oberschenkel gemalt, Durchfall wurde mehr, mit viel Galle, blutig und weißlich. Mittwoch schlimmer, mehr als 10-mal gegangen. Musste einmal pro Stunde, sodass ich zu Hause geblieben und abends ein bisschen Brühe. Freitagabend mit Piero gegessen, glaube der Durchfall hört auf und die Schmerzen auch. Sonntagmorgen bei Bronzino gespeist, am Rand hinzugefügt Fisch und Lamm. Und nichts zu Abend gegessen. Montag früh schmerzhafte Kolik. Aufgestanden und wegen kaltem Wind wieder ins Bett. Und dort bis 18. Stunde. Den ganzen Tag nicht gut gefühlt. Während Signor Jacopo uns freundlicherweise an den Betrachtungen seiner Innereien teilhaben lässt, liefert er uns zugleich hochinteressante Angaben zu seinen Fortschritten bei der Arbeit. Donnerstag habe ich einen Arm gemalt, Freitag den anderen. Mittwoch habe ich diesen Kopf unter diesen Leib gemalt. So, krickelkrackel in der Randspalte. Donnerstag den Schenkel, Freitag den Rücken. Am 6. den Leib fertig, am 7. die Beine. Habt ihr je etwas Tiefgründigeres, Spannenderes gelesen? Ariost kann sich ein Beispiel daran nehmen. Und so geht es immer weiter. Habe mit Bronzino gespeist, Hühnchen und Kalbfleisch. Weihnachtsabend bei Bronzino zum Essen. Den Abend geblieben und eine Wildgans verspeist. Mit Bronzino eine Unze Brot gegessen. Mit Bronzino Leber und Blutwurst. Und so weiter und so fort. Und ich hätte nichts dazu gesagt, wäre ihm nicht die Schnapsidee gekommen, diese Ansammlung von Dummheiten nach Rom zu schicken. Keine Ahnung, was sich im Kopf des Meisters abgespielt und womit Bronzino ihm dermaßen eingeheizt hat. Doch letztlich, nach Lektüre dieser erbaulichen Prosa, ist Signor Buonarroti nichts Besseres eingefallen, als mir, kaum verklausuliert vorzuschlagen, gegen die Herzogin zu ermitteln, unter dem Vorwand, sie habe die Fresken gesehen, lange bevor sie uns infolge des Dramas enthüllt wurden. Und wir wissen ja, wie wenig die Fresken dem spanischen Stil entsprechen, nicht wahr? Jedenfalls habe ich keine Ahnung, was Michelangelo sich vorstellt. Glaubt er, ich werde eine Audienz beim Herzog verlangen, um ihn zu fragen, wo seine Frau in der Nacht des Verbrechens war? Und doch enthält das Tagebuch Details, die für meine Ermittlungen von Interesse sein könnten, und denen werde ich nun nachgehen. Pontormo beklagt sich über seinen Lehrling Naldini, mit dem er dauernd Streit hat, den er beschuldigt, undankbar und herzlos zu sein und immer die besten Stücke für sich zu behalten und sogar zu klauen. Bronzino hielt sich wohl für besonders schlau, den Weg über Michelangelo zu wählen, um seine Vorwürfe loszuwerden. Aber man sieht, dass dieses schmutzige Schriftstück ihm durchaus um die Ohren fliegen könnte. Fällt sie nicht am Ende ihm zu, die, abgesehen von der des Palazzo Vecchio, mit der ich beauftragt bin, renommierteste Baustelle von Florenz? Wem also außer ihm nützt dieses Verbrechen noch mehr?
Eleonora di Toledo, Herzogin von Florenz, an seine Heiligkeit Papst Paul IV.
Florenz, den 20. Januar 1557. Ihr wisst, heiligster Vater, so gut wie ich, dass Luthers Gefolgsleute überall sind, dass Sodoms Jünger sich nicht mehr verstecken und dass es oft dieselben sind, von denen es überall wimmelt und die immer mehr Einfluss nehmen, getarnt mit der Maske von Kunst und Tugend. Florenz bleibt davon so wenig verschont wie Rom, und zumindest das verbindet euch mit seiner Durchlaucht im Herzog, ungeachtet der Meinungsverschiedenheiten bezüglich Siena und anderer Dinge, zu einer Interessengemeinschaft im Kampf, den ihr gemeinsam gegen dieses Geschwür führt, wie es jeder gute Christ tun soll. Mir wird das Herz schwer, wenn ich mit ansehen muss, wie diese beiden Städte, die, wenn sie sich nur einigten, gemeinsam und einvernehmlich über ganz Italien herrschen könnten, sich in Streitigkeiten zerfleischen, bei denen es gar nicht um ihre eigenen Belange geht. Ihr sollt erfahren, was für ein Skandal kürzlich die Stadt Florenz in ihrem heiligsten Gemäuer heimgesucht hat, denn obwohl der Herzog alles getan hat, um es geheim zu halten, breitet sich das Gerücht aus wie ein Lauffeuer, das niemand aufhalten kann, und ich zweifle nicht daran, dass es auch schon beim Heiligen Stuhl angekommen ist. Ich gebe eurer Heiligkeit mein Ehrenwort. Weder der Herzog noch ich hatten von diesen obszönen Gemälden Kenntnis. Denn der Maler, der schon seit langem den Verstand verloren hat, hatte niemandem erlaubt, sie zu sehen, und zwar seit Jahren. Glücklicherweise hat es Gott gefallen, den alten Narren zu sich heimzuholen, und wegen seines unverhofften, wenngleich unter bedauerlichen Umständen eingetretenen Todes war es ihm nicht vergönnt, sein gotteslästerliches Unterfangen zu vollenden, das der Herzog, nachdem er die ketzerischen Fresken gesehen hatte, sogleich unterband. So habe ich die Ehre, eure Heiligkeit in Kenntnis zu setzen, dass es in Florenz keine zweite Sixtinische Kapelle geben wird. Nicht heute, nicht morgen, nie und nimmer.
Eleonora di Toledo, Herzogin von Florenz, an Agnolo Bronzino.
Florenz, den 20. Januar 1557. Ich bin überglücklich, teuerster Signor Bronzino, über die Entscheidung des Herzogs, euch mit der Fertigstellung der Fresken in San Lorenzo zu beauftragen. Denn ich weiß, dass ihr die euch zugefallene Aufgabe besser zu einem guten Ende bringen werdet als jeder andere. Natürlich verlasse ich mich auf euch, querido Maestro, dass ihr all die furchtbaren Nacktheiten bedeckt, die in einem Gotteshaus nun wirklich nichts verloren haben. Ich weiß um die Zuneigung, die euch mit dem armen Pontormo verband, und aus Liebe zu ihm bitte ich euch, sein Werk zu retten, indem ihr ihm die Würde wiedergebt, der zu entsagen ihn sein Alter sichtlich veranlasst hat. Der Herzog, der mein Empfinden voll inhaltlich teilt, erwartet daher von euch, dass ihr Ordnung in diese Fresken bringt, mit all der Anmut, dem Zartgefühl und dem Anstand, mit denen ihr stets die schönen Porträts zum Leuchten brachtet, die ihr von unserer Familie gemalt habt. Eine Aufgabe, mit der wir euch, so Gott will, noch lange weiter betrauen wollen. Ich für meinen Teil zweifle nicht im Mindesten daran, dass ihr unserem Wunsch nachzukommen in der Lage seid. Und um euch zu bezeigen, wie viel Vertrauen wir in euch haben, lasse ich euch hier von Signor Bernardone, dem Geldboten, 300 Gulden übergeben.
Benvenuto Cellini an Catherine de Medicis, Königin von Frankreich.
Florenz, den 21. Januar 1557. Gott scheint es, gnädige Frau, gut mit euch zu meinen, denn er hat mich euch an den Weg gelegt. Ihr wisst, wie viel Zuneigung der große König Franz, euer Schwiegervater, mir zu bezeigen geneigt war, als er noch am Leben war und mich seinen Freund nannte. Ich kann guten Gewissens sagen, alles, was ich bin und was ich an Gutem und Schönem geschaffen habe, verdanke ich diesem wunderbaren König. Und wenn es nun heute darum geht, auf Vermittlung eurer Majestät seinem Sohn, dem frommen Heinrich, zu dienen, so gibt es da kein Zaudern. Man hat mir in meinem bunten Leben viele schlechte Eigenschaften nachweisen wollen. Ich sei Mörder, Dieb, ungläubig, Sodomiter, ich sei, um ehrlich zu sein, die folgenden sind vielleicht gerechtfertigt, stolz und hochfahrend, waghalsig bar jeder Vernunft aus allzu großer Angst um die eigene Freiheit, aber undankbar, niemals. Gewiss wurde ich in Florenz geboren, aber mein Herz schlägt für Frankreich. So bin ich gleich zwiefach euer ergebener Diener. Marschall Strozzi, dieser bewundernswerte Kriegsmann, an Tapferkeit einzig in unserem Jahrhundert, hat mir die Ehre erwiesen, mich euch zu empfehlen. Recht hat er getan. Ist doch dieser Arm, den ich euch zu Diensten stelle, genau der Arm, der damals den Herzog von Bourbon mit einem Büchsenschuss niederstreckte. Signor Strozzi hat mir euer Vorhaben skizziert. Es geht also darum, ein Gemälde aus dem Innersten des Palazzo zu entwenden, aus dem Vestibül des Herzogs, dort, wo dieser inmitten einer Masse von Leuten und Wachen mehrere Stunden am Tag zubringt, dann das Gemälde aus dem Palazzo zu tragen, es unbemerkt über die Stadtgrenze zu schaffen und nach Venedig zu schicken. Abgemacht. Die wahnwitzigsten Unternehmungen locken mich immer am meisten. Und wenn ich mich als Aretino ausgeben und eine täuschend echte Schmähschrift verfassen soll, die ihr ganz nach eurem Gutdünken verwenden mögt, so werdet ihr gewiss nicht schlecht damit fahren. Außer einer etwas schwülstigen und mit übrigens genialen, wenn auch an den Haaren herbeigezogenen Spitzen gespickten Ausdrucksweise und natürlich seiner unübertroffenen Beredsamkeit sehe ich nichts, was diese sogenannte Geißel der Fürsten den mittelmäßigen Schriftstellern des Jahrhunderts voraus hätte. Ich für meinen Teil, und das muss gesagt sein, damit keinerlei Verdacht mangelnder Loyalität unsere noch junge Übereinkunft überschatte, ich für meinen Teil empfinde keinerlei Treueverpflichtung gegenüber dem Herzog, der mich schon so lange schlecht behandelt und nie auf den Gedanken gekommen ist, meine Verdienste angemessen zu belohnen. Und noch weniger gegenüber der Herzogin, dieser Spanierin, die so hochfahrend und finster ist wie alle von ihrem Schlag, die mich hasst, ohne dass ich ihr je etwas zuleide getan hätte. Ich werde also meinen Auftrag ausführen, voller Freude, euch zu dienen und mit dem Wohlgefühl, ihnen einen Streich zu spielen. Eure Majestät hören bald wieder von mir.
Marco Moro an Giovanni Battista Naldini.
Florenz, den 21. Januar 1557. Die Zeiten sind hart, Genosse, für uns arme Schlucker. Verbrenn diesen Brief und alle anderen, hör auf mir zu schreiben und vor allem, lass dich nicht in San Lorenzo blicken und mach keine Versuche, mich zu treffen oder mit mir zu sprechen. Auf Befehl des Herzogs bleiben die Bretter fürs Erste an Ort und Stelle, und ich begebe mich in Bronsinos Dienste, denn der hat den Platz des anderen eingenommen. Letztlich hat sich hier also nichts geändert, außer dass der Neue weniger Zeit in der Kirche verbringt und nicht mehr die Abende, zumindest bis jetzt nicht. Aber wir müssen uns unauffällig verhalten. Jedenfalls brauche ich deine Dienste nicht mehr. Wenn nötig, melde ich mich wieder bei dir. Ich lege diesen Zeilen ein Bündel Zettel bei, die ich dich bitte, an die Betreffenden im Atelier zu verteilen. Du weißt schon, an welche.
Marco Moro an die Mitglieder der Zunft der Ärzte und Apotheker.
Genossen, infolge der Ereignisse, die euch bekannt sind, müssen wir unsere Zusammenkünfte bis auf Weiteres einstellen und dürfen uns nicht blicken lassen. Das heißt, wir müssen San Lorenzo und Umgebung meiden. Gebt diese Notiz weiter an die anderen Gewerke und an alle, die bei den vorigen Treffen zugegen waren oder die Absicht bekundet haben zu kommen. Doch seid vorsichtig und redet nicht unbedacht. Ihr wisst, die größten Feinde sind stets die Verräter, die vortäuschen, für eine Sache zu stehen, aber doch nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Haltet euch bedeckt. Unsere Zeit wird kommen.
Vincenzo Borghini an Giorgio Vasari.
Siena, den 23. Januar 1557. Danke, lieber Giorgio, dass ihr mich zu diesem Abstecher nach Arezzo verlockt habt. Ich hatte vergessen, wie herausragend die Fresken von Pietro della Francesca sind. Bei der Gelegenheit habe ich auch eure Frau besucht und sie fragte mich, ob ihr gedenkt, vor Ende des Monats wieder nach Hause zu kommen. Ihr wisst, wie Nicolosa an euch hängt und sich nach euch verzehrt, zumal ihr sie allzu oft ohne ernstzunehmende Gesellschaft allein lasst. Und so werde ich wohl nie aufhören, euch zu drängen, öfter nach Arezzo zu kommen. Nicht zuletzt ja auch, um die Bauarbeiten an eurer schönen Behausung mitzuverfolgen. Glaubt mir, jedes Mal, wenn ich aus Land nach Poppiano heimkomme, fühle ich mich wie im Paradies. Zu dem, was ihr mir über eure Ermittlungen wegen des armen Pontormo schreibt, und weil ihr mir die Ehre erweist, euer Freund und Ratgeber zu sein, halte ich es für meine Pflicht, euch ein paar Tatsachen in Erinnerung zu rufen. Vorweg, nicht immer schon habt ihr Dürer für den leibhaftigen Satan gehalten. In unserer Jugend gab es sogar eine Zeit, da saht ihr einiges Schöne bei ihm. Erinnert ihr euch? Bei den Fresken von San Lorenzo, die ihr gnadenlos verreist, als ginge es um die Auslage einer Fleischerei, kann ich natürlich nicht dagegenhalten, denn ich habe sie noch nicht gesehen. Doch nach dem, was ihr mir darüber gesagt habt, ist die Idee nicht frei von Bezügen zur Sixtinischen Kapelle. Solange es Michelangelo war, der nackte Leiber aufeinander stapelte, fandet ihr das, korrigiert mich, wenn ich irre, wunderbar. Natürlich weiß ich, dass sich die Zeiten ändern, aber niemand verlangt, dass ihr euch mit ihnen ändert. Erlaubt, dass ich euch für die Aufgabe, die euch zugefallen ist, noch ein paar Ratschläge gebe. Geht systematisch vor. Enthaltet euch jeglicher Gefühle. Betrachtet die Fakten nüchtern und wägt sie unparteilich ab. Lasst euch nicht ablenken von Ärger oder Interessen. Denkt immer an die Weisheiten von Marsilio Ficino. Einzig die Wahrheit macht glücklich. Ich zweifle nicht daran, dass ihr meine bescheidenen Empfehlungen berücksichtigen werdet, denn wer den richtigen Rat gibt, überzeugt leichter und wirkungsvoller. Fertigt also eine vollständige Liste all derer an, die Jacopo hätten töten können oder wollen, oder sogar beides. Wenn ich euch gut zugehört habe, haben wir da den Handwerker Marco Moro, über den ich euch nichts sagen kann, denn ich kenne ihn nicht, den Lehrling Battista Naldini, den ich kenne, weil ich ihn als Zeichenlehrer am Ospedale delle Innocenti eingestellt habe und mit dem es nie die geringsten Scherereien gab, unseren Freund Bronzino, wie abwegig diese Annahme auch scheinen mag, dürfen wir uns nicht davor scheuen, sie in Betracht zu ziehen. Die Herzogin? Widersprecht nicht, es geht hier um ein Gedankenspiel, nichts anderes. Und die rätselhafte Frau, die laut Battista während Jacopos Abwesenheit in seiner Wohnung war. Nehmen wir auch noch den Herzog dazu, damit ihr mir nicht nachsagen könnt, ich hätte jemanden ausgelassen. Eigentlich können ja alle Personen, die zu der Zeit in Florenz waren, das Verbrechen begangen haben, nicht wahr? Aber nur eine einzige hat ein Interesse, das mächtig genug ist, den Plan auszuführen. Welcher Art kann dieses Interesse gewesen sein? Das eben müssen wir herausfinden. Handelt es sich um einen ungut eskalierten Streit, dann könnte die niederträchtige Tat im Affekt begangen worden sein. Eine Geldgeschichte aus Habgier, eine Künstlerrivalität von Stolz oder Eifersucht befeuert, ein politisches oder religiöses Motiv, was die Sache noch heikler machen würde? Ihr wisst so gut wie ich, dass Pontormo durchaus ansprechbar war für kirchliche Reformbestrebungen. Und auch wenn der Name heute in Florenz geächtet ist, so lässt sich nicht leugnen, dass die Thesen des Juan de Valdés die Runde machten, vermittelt durch Signor Francesco Riccio, der viel mehr war als nur ein herzoglicher Majordomus und der, ihr seid zu klug, um das nicht zu wissen, auf uns alle starken Einfluss ausübte, bevor er den Verstand verlor. Denkt nur daran, dass der Herzog ihn in Borgo San Lorenzo eingesperrt hat, wo er sich nun seit 3 Jahren ausruht. Vielleicht könntet ihr ihn dort einmal besuchen. Ich habe gehört, er sei nicht so verrückt, für wie ihn der Herzog gern erklärt. Was mich angeht, so pflüge ich mich weiterhin durch Italien mit Blick auf unsere nächste revidierte und korrigierte und vor allem erweiterte Auflage der Viten. Habt ihr euch eigentlich schon überlegt, was ihr über Pontormo zu schreiben gedenkt? Da ich euch gut kenne, bin ich sicher, dass ihr, zumindest im Kopf, wenn nicht schon auf dem Papier, mit der Abfassung des Kapitels begonnen habt, das ihm gewidmet sein wird.
Das war die 3. von 15 Folgen aus Laurent Binets Roman Perspektiven in der Übersetzung von Christian Wachinger. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen. Texteinrichtung der Lesung und Regie Steffen Moratz. Die ganze Lesung der Perspektiven finden Sie in der ARD Audiothek.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi. Die polnische Luftwaffe hat mehrere Drohnen über dem eigenen Staatsgebiet abgeschossen. Die Flugobjekte seien während russischer Angriffe auf die Westukraine gesichtet worden, hieß es in einer Erklärung. Das Militär spricht von einer beispiellosen Verletzung des polnischen Luftraums. ARD-Korrespondentin Jessica Briegmann in Warschau erläutert warum.
In der jüngsten Zeit gab es ja immer mal wieder Vorfälle, dass einzelne Drohnen gefunden wurden. Aber das hier hat natürlich jetzt eine ganz andere Qualität. Tatsächlich sind es jetzt mehr als ein Dutzend. Die ganz genaue Zahl weiß man nicht. Aber in Polen sind alle in Alarmbereitschaft. Das Militär hat polnische Flugzeuge in den Luftraum geschickt. Die Drohnen werden abgeschossen. Die Bevölkerung ist alarmiert worden. Und hier ist die Aufregung derzeit recht groß.
Polens Ministerpräsident Tusk hat inzwischen gesagt, dass es sich um russische Drohnen gehandelt habe. Er nannte den Vorfall einen Akt der Aggression.